die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo Marc.
Hoi Nagi, hoi Nelly.
Das ist eine weitere und auch die letzte Folge von unserer Serie Perfect Match, wo wir Wein und Food zusammenbringen.
Das macht mich ein bisschen traurig im Fall.
Ja, man kann fast ein bisschen wehmütig werden, aber auch für die letzte Folge von dieser Serie ist unser Experte mit dem Start, der Marc Almert, Sommelier und Geschäftsführer von Borolacqua. Ja, und die letzte Folge, nachdem die letzten beiden Folgen von Perfect Match ein bisschen, ich sage auch, intellektuell anspruchsvoller gewesen sind. Wir haben über Naturwein geredet, wir haben über Florhefewein geredet. Gehen wir jetzt doch mal wieder in ein Gebiet, wo für die meisten Menschen vielleicht ein bisschen verständlicher ist, Rosé-Wein. Aber ja, verständlicher, was heisst denn das beim Rosé? Weil Rosé, das kann schon wieder ganz ein schwieriges, anspruchsvolles Gebiet sein, weil ich glaube, das Qualitätsgefälle beim Rosé, also was ist ein guter, was ist ein schlechter Rosé, das ist riesig. Oder wie siehst du das, Marc?
Absolut, weil ich glaube, Rosé ist ein verhältnismäßig junges Thema in der Masse. Es gibt ganz viele Appellationen, die schon lange für Rosé bekannt sind. Provence, was wir heute probieren werden. Neuchâtel mit Œil de Perdrix in der Schweiz. Dann noch ein paar weitere, wie Rosé de Ricis in der Champagne, was kaum einer kennt. Ein paar andere Beispiele auch noch. Aber dass es so richtig ein Massenphänomen ist, das ist relativ neu. Das hat sich eigentlich erst in den letzten 10 bis 15 Jahren entwickelt und war dann wirklich azyklisch, weil der Rest von der Weinwelt immer weniger verkauft wurde und Rosé Jahr von Jahr teilweise zweistellige Zuwächse hatte. Und das hält nach wie vor an. Also im Sommer, wir müssen Rosé ausschenken. Es ist keine Wahl, die man als Gastronom hat. Und es zeigt, wie sehr sich diese Nische etabliert hat. Weil ich erinnere mich, als ich anfing in der Gastronomie, war Rosé oft noch so, wir wissen nicht, ob wir Weiß oder Rotwein nehmen. Rosé ist der Kompromiss. Und jetzt wird wirklich sehr gezielt Rosé bestellt. Und das war lange alles sehr, sehr ähnlich. Es war fast nur Provence, es war fast nur Grenache als Basis. Es war fast alles günstig und jetzt gibt es eine viel, viel höhere Vielfalt, die man auch leicht kaufen kann und es gibt auch eine preisliche Vielfalt und auch eine Vielfalt in der Qualität. Das geht nicht immer einher, Vielfalt im Preis und Vielfalt in der Qualität, da werden wir später drauf eingehen, aber es ist sicherlich eine Kategorie, die nicht mehr wegzudenken ist.
Woher kommt denn die Bewegung, dass Rosé plötzlich so wahnsinnig nachgefragt ist? Auf was führst du das zurück?
Jetzt bin ich kurz frech und sage, das würde ich die beiden Älteren im Raum fragen. Das fing so an, als ich anfing, im Wein zu arbeiten. Und so wie ich es wahrgenommen habe, ist, dass man, glaube ich, dieses Urlaubsfeeling aus Saint-Tropez nach Hause holen wollte. Das war mein Eindruck. Aber wie habt ihr es erlebt?
Ich würde sagen, ja, das ist das eine. Das andere ist, es ist zumindest in meinem Empfinden eine gut orchestrierte Marketingwelle, die aber wirklich gut verfangen hat. Und im Weiteren habe ich so den Eindruck, es ist auch darum gegangen, Menschen, die vielleicht nicht ganz so einen engen und nahen Bezug zu Wein haben, über den Rosé als einfaches, fruchtiges und doch gut gekühltes, zu geniessendes Getränk im Sommer näher heranzuholen.
Ich glaube, Marketing gehe ich voll mit, weil es ist definitiv als Lifestyle-Produkt positioniert worden, auch durch manche großen Brands. Also in der Provence gibt es so drei Brands, die zweistellige Millionen Mengen an Flaschen pro Jahr abfüllen. Und das gibt's in der Weinwelt verhältnismäßig selten, dass so schnell, so stark, so große Brands etabliert wurden. Und da spielt sicherlich rein, dass zur selben Zeit die sozialen Medien sich verbreitet haben. Es gab in den Fachmedien ganz viele Artikel zum Thema Rosé is much more Instagrammable than white wine. Sprich, Rosé macht sich auf einem Instagram-Post viel besser als Weißwein.
Ja, und du denkst ja dann gerade das Bild, oder? Also, bitte, ich bin kein Macho oder so, aber die attraktive Dame im weißen Kleid mit dem Hut und den Sonnenbrillen, oder? Irgendwo im Halbschatten, eine gute, gekühlte Flasche Rosé und dann noch irgendwie ein paar Häppchen auf dem Tisch und dann ist der Tag schon perfekt, so nach dem Motto.
Klingt für mich jetzt mehr nach einer Raffaello-Werbung, aber eingestellt.
Gut, aber vielleicht ist es ja auch einfach jetzt ein bisschen einfach zu sagen, da wird Marketingbudget draufgeschmissen und darum trinken es die Leute. Also jetzt gehen wir mal wieder vom Kunden und von der Kundin aus. Die Menschen trinken es offenbar, weil sie etwas an dem finden, oder?
Absolut. Und da vielleicht auch reflektiert, wo ist denn Rosé entstanden? Rosé ist eigentlich überall da entstanden, wo es Rotwein gab, der vielleicht nicht perfekt reifte. Gerade Champagne ist das zum Beispiel und Rosé de Ricis, eines der ältesten Rosé-Appellationen oder Herkünfte, bevor es eine Appellation wurde. Neuchâtel sicherlich ähnlich. Pinot aus Neuchâtel, dass der als Rotwein verhebt, ist verhältnismäßig neu, während dass der gut genug wurde, dass man jetzt Rosé verarbeiten kann. Das gab es schon deutlich länger. Und so könnte man jetzt die ganzen Rosé-Appellationen durchgehen. Da ist es eine ähnliche Geschichte. Hinzu kommt sicherlich auch, Nelly, du hast es im Vorgespräch gesagt, inzwischen macht ja jedes Weingut so ein bisschen Rosé. Dass das für einen Hausgebrauch gemacht wurde, ist nicht untypisch, auch in Rotweingegenden, dass man gesagt hat, wir machen eine kleine Menge Rosé, damit wir auch was im Sommer zum Trinken haben. Und dass es einfach so ein Hype wurde, wurde es dann so, dass die Weingüter es auch kommerzieller gemacht haben.
Würdest du denn sagen, es ist auch irgendwo ein Weisswein-Ersatz gewesen in Regionen, wo man nicht gerade unbedingt Weisswein-Trauben zur Hand gehabt hat?
Vielleicht ein Weisswein-Ersatz, aber auch so einfach ein Sommerwein. Ne? Also eine Provence, da wird es warm im Sommer. Gerade die Rotweine, die sie da machen aus Mourvèdre und Grenache, die sind nicht leicht. Will ich das am Strand bei 40 Grad trinken? Vielleicht nicht jeder. Und das war, glaube ich, eines der Hauptmotivationen, warum man eine Rosé macht, weil ganz viele klassische Rosé-Appellationen sind ja auch warme Gebiete. Also eines der größten Rosé-Produzenten in Spanien, was wir hier gar nicht so wahrnehmen, ist Navarra. Sprich Zentralspanien, wo du im Sommer monatelang keinen Regen siehst und aus Garnacha dann eben nicht nur Rotwein machst, sondern auch viel, viel Rosé. Genauso La Ile de Beauté, Korsika, ist auch bekannter für Rosés als viele andere. Genauso auch Sardinien. Also ganz, ganz viele warme Gegenden brauchten im Sommer, glaube ich, einfach was zu trinken und hatten mehr rote Trauben als Weißweintrauben.
Jetzt hast du vorhin ja gerade Ile de Perdri angesprochen, ein Wein, den man gut kennt in der Schweiz, wo, ich glaube, man kann jede Supermarktfiliale reinlaufen und sich einen greifen dort. Aber meine Erfahrung ist dann halt einfach ein bisschen so, oft machst du es auf und es ist irgendwie einfach so, irgendwie so schwer aushaltbar oder irgendwie so leichter Hang in die Süße rein, null Komplexität irgendwie, einfach so, also, geht für mich oft nach ein Wässerli-Wein und das betrifft jetzt vielleicht nicht nur den Bereich, sondern das betrifft auch oft andere Rosé. Also die Chance, einen Fehlgriff zu machen im Laden, scheint mir dort recht hoch.
Das würde ich sogar ausweiten und nicht nur auf Ile de Perdri beziehen. Ich glaube, bei Rosé ging es lange nicht darum, einen hochqualitativen, komplexen Wein zu machen. Weil es war auch schwierig, mit Rosé viel Geld zu verdienen für die Weingüter, weil es war lange sehr in dieser, ich sag mal, unter 20-Franken-Kategorie im Verkauf gedeckelt. Dann hat sich das ganz, ganz langsam erst weiterentwickelt. Heißt, das Ziel war schon, einen fruchtbetonten, leicht zu trinken, sommerlichen Wein zu machen. Und das ist eben nicht nur ein Ile de Perdri-Phänomen, sondern auch ein Provence-Phänomen und alle weiteren Rosés. Und als es dann wirklich so eine Massenbewegung wurde, dann gab es natürlich auch einmal viel mehr Diversität, dass man sagt, es gibt auf einmal sehr ernsthafte Rosés, die auch die Menschen innerhalb der Weinbranche ansprechen. Es gibt Versuche, richtig teure Rosés zu machen. Also inzwischen findest du ohne Probleme Roséwein für 200, 300 Franken im Laden. Und dann war schon die Idee, wie kann man das denn rechtfertigen? Wo kommt die Komplexität her? Was dabei ein bisschen vergessen ging, dass Rosé vielfältig ist, das ist ja nicht neu. Also in der Rioja gibt es zum Beispiel eine lange Tradition, sehr, sehr gehaltvolle, sehr dunkle, auch im Holz ausgebaute Rosés zu machen. Genauso gibt es das auch innerhalb der Provence. Es wird einfach nicht viel verkauft. Und in vielen weiteren Gegenden. Also wer sich mit Exoten im Wein beschäftigt, der hat vielleicht zum Beispiel mal libanesische Weine probiert. Es gibt von Chateau Moussard schon seit Jahrzehnten einen grandiosen Rosé, der richtig edgy ist, richtig lang im Holz liegt, richtig dunkel in der Farbe ist, aber einfach kaum nachgefragt wird.
Aber was macht denn jetzt ein guter Rosé aus oder was unterscheidet einen schlechten von einem guten Rosé? Oder ich als Konsument, wie kann ich das überhaupt feststellen?
Das ist sehr vom eigenen Geschmack abhängig. Also wenn du mich jetzt als Sommelier, der den Weinkart schreibt, fragst, sage ich ganz klar, ein Rosé muss Trinkfluss haben, fruchtbetont sein, nicht zu viel Tannin, vielleicht eine leichte Restsüße dabei und eine klare Lachsfarbe. Weil das ist so der Stil, der eigentlich viel nachgefragt wird. Wenn du mich als privaten Weinkonsumenten fragst, also mich jetzt wirklich als Person, dann sage ich, ich mag eigentlich die, die oft ein bisschen würziger sind, tendenziell oft ein bisschen dunkler daherkommen, sprich ein bisschen mehr Tannin mitbringen und jetzt nicht so diesen klassischen Stil mitbringen. Ich trinke das auch ab und zu mal, wenn es einen heißen Sommertag gibt. Aber eigentlich interessieren mich die würzigeren Stile mehr und die sind dann seltenst auf Grenache oder Garnacha-Basis, sondern eher auf einer Bordeaux-Rebsorte oder einer würzigeren Rebsorte.
Ist das etwas, was man auch länderspezifisch kann unterscheiden? Also in Italien kennt man den Rosato, in Frankreich, du hast es erwähnt, der Rosé ist oft eine Provence-Sache. Ich kenne sogar eben die kräuterigen Rosé, wie du sie angesprochen hast, primär ein bisschen aus der Provence. Also gibt es da ja länderspezifische Unterschiede aus deiner Sicht?
Ich würde es weniger auf Länder münzen als auf Rebsorten. Also auch innerhalb der Provence, die Stile, die jetzt wirklich international sehr erfolgreich sind, die sind fast alle auf einer Grenache-Basis, oft gemischt mit Syrah und Mourvèdre. Man spricht davon sogenannten GSM-Blend. Aber es gibt sowas wie Bondol, wo Mourvèdre dann im Vordergrund steht und was dann viel würziger und dunkler rauskommt. Dann gibt es noch ja auch innerhalb Rosés weitere Beispiele. Wir haben jetzt ein paar Mal schon Rosé de Récy angesprochen. Das wäre Pinot als Basis. Was man in Frankreich oft auch kriegt, ist zum Beispiel ein Rosé aus Sancerre, was wir nur für Weißwein kennen. Aber ein Sancerre Rosé oder auch andere Pinot Rosés von dem Loiretal oder auch Cabernet Franc Rosés sind extrem würzig. So könnte man das jetzt weiterspinnen. Weltweit ist das, was viel produziert wird, oft Ganache oder Grenache, so auch Navarra, während andere Gegenden dann eher auf Cabernet, Merlot, Pinot, vielleicht Tempranillo setzen und dadurch dann mehr Würze reinkriegen.
Bevor wir uns jetzt den zwei Flaschen widmen, die da heute auf dem Tisch stehen, es geht nach Frankreich und ist das Sinn, aber schauen wir vielleicht noch schnell die Produktion von einer Rosé an, weil ich finde das vielleicht noch schnell interessant, einfach zu erklären, wie entsteht denn Rosé überhaupt, Marc?
Man denkt vielleicht, dass das eine Mischung aus Weiß- und Rotwein ist. Das ist allerdings höchst selten der Fall. Das ist vor allen Dingen bei Schaumwein, darf man das, dass man Weiß- und Rote Trauben mischt, zum Beispiel Champagner. Es gibt ganz vereinzelt ein paar alte Stile, wo das auch klassisch ist, vor allen Dingen in Deutschland, sowas wie Rotling steht dann auf der Flasche. Tatsächlich sind die allermeisten Rosés reinsortig in Anführungsstrichen aus roten Trauben, oft auch nur aus einer Rebsorte, wobei es dann ein paar Herkünfte gibt, wo man auch Rebsorten mischt. Weinsprache ist nicht immer romantisch, denn die Hauptart, wie man Rosé macht, heißt auf Französisch saigner. Wenn man das übersetzt, dann landet man schnell bei dem Wort ausbluten. Und das ist schon die Idee, denn wir wissen, eine rote Traube hat innen drin weißes Fruchtfleisch, weißen Saft und außen sitzt die Farbe auf der Schale. Wenn ich einen Rotwein machen will, dann lasse ich das entsprechend lange zusammen, wie ein Teebeutel, den ich ausziehe, damit dann lange die Farbe in die Tasse oder in dem Fall in den Tank geht. Wenn ich einen Blanc de Noir machen würde, würde ich die roten Trauben oder die roten Schalen direkt vom sogenannten Most, vom Saft trennen. Beim Rosé lasse ich sie kurz zusammen und kurz ist dafür Wein wirklich kurz. Wir sprechen meistens von wenigen Stunden, wenn denn überhaupt.
Jetzt geht es in unserer Serie Perfect Match ums Essen auch. Und bevor wir jetzt mal auf die zwei spezifischen Flaschen eingehen, wenn man das Thema Essen und Rosé denkt, in welche Abteilungen schauen wir denn da rein?
Es ist immer schwierig zu verallgemeinern. Ich tue es jetzt aber kurz und spreche da von den, ich sag mal, gängigen Rosé-Stilen. Die haben meistens kein Holz gesehen, haben meistens wenig Tannin auch, weil wir haben gerade gehört, sie hatten nicht viel Zeit mit der Traubenhaut oder der Schale Kontakt zu nehmen. Sie haben oft eine sehr fruchtbetonte Stilistik, aber eine Rotfrucht, also viel Himbeere, viel Erdbeere, manchmal noch leichte Zitrustöne dazukommen. Und sie sind eher süffig, das heißt, sie haben eine gewisse Säure, sie haben eher milden Alkohol und sind nicht wahnsinnig bitter. Das heißt, ich suche auch Gerichte, die eher leicht sind und nicht zuletzt, weil Rosé viel im Sommer getrunken wird, Gerichte, die auch gut zum Sommer passen. Das heißt, oft werden Gänge genommen, die kalt sind. Zum Beispiel kalte Vorspeisen, gern auch garniert mit ein bisschen Zitrusfilets, Grapefruit, Granatapfelkernen, alles, was so diese Rotfruchtthematik aufgreift. Und oder Dinge, die man an Küsten isst, weil da ging Rosé eigentlich los. Das heißt, ich bin schnell beim Thema Meeresfrüchte, beim Thema Fisch. Und auch da ganz plakativen Farben denkend, Rosé passt gut zu Rosé-Lebensmitteln. Was meine ich damit? Garnelen, Hummer, Langusten. All das in verschiedenen Zubereitungsarten funktioniert tendenziell gut mit Rosé.
Naki, irgendwelche kulinarische Erfahrungen im Zusammenhang mit Rosé?
Also eigentlich auch grossmehrheitlich Fisch. Ich tue ja selber Fischen, also im Sommer frische Forelle auf den Grill, kurz braten und dann dazu ein Rosé kann perfekt sein. Ich kann mir vorstellen, eben, das Fruchtige ist etwas, das super gut passen kann, wo vielleicht andere wieder eher ein Problem haben zum Teil, aber nein, also dort, glaube ich, bist du ziemlich klar ausgerichtet.
Ja, dann finde ich, schauen wir jetzt doch mal, wie man das ganz spezifisch kann matchen. Der Marc hat uns zwei Rosé aus seinem Sortiment mitgebracht. Und beim ersten geht es jetzt mal in die Provence, wo ich jetzt vorher gerade ein bisschen rausgehört habe. Provence ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es auch grosse Konzerne, die den Markt überflutet mit hektoliterweisem Rosé, wo vielleicht gar nicht immer so gut ist. Aber in dem Fall haben wir es jetzt gar nicht mit einem Grosskonzern zu tun, sondern mit einem relativ kleinen Weinbetrieb, oder?
Ja, und das ist wirklich eine tolle Geschichte, wo man auch so ein bisschen sieht, warum brauchst du ein Sommelier? Denn der Wein kam vor meiner Zeit zu Beaulac und Beaulac war über meinen Vorgänger, der jetzt unser Restaurantleiter ist, der ist selber aus dem Burgund, verbringt jede Sommerferien in der Provence und wollte dann damals fürs Beaulac einen guten Rosé suchen, als dieser Rosé-Hype losging und hat dann diverse Kollegen angerufen von ihm, die in den großen französischen, sagen wir mal, Palast, den Fünf-Sterne-Häusern an der Côte d'Azur arbeiten und sagt, ich suche ein Rosé fürs Beaulac, aber bitte eben keinen von den großen Marken, die es jetzt schon millionen flaschenmäßig auf dem Markt gibt. Und hat ganz viele Proben zugeschickt bekommen und hat sich dann für Château Les Valentines entschieden, was wir heute auch im Glas haben, was inzwischen eine echte Erfolgsstory bei uns wurde. Und Château Les Valentines ist ein familiengeführtes Weingut, Biobetrieb und von zwei Quereinsteigern, die kommen eigentlich aus dem Bereich Grafik und haben sich dann so Ende 30 entschieden, dass sie umschulen auf Winzer. Und Gide und seine Frau haben das Weingut nach ihren beiden Töchtern benannt. Eine heißt eben Valentine und die andere Clémentine. Deswegen das, was wir heute im Glas haben, ist die Caprice de Clémentine. Das ist der Einstieg ins Weingut und das steigern sie dann noch. Und Gilles hat mal einen Spruch zu mir gesagt, den ich nie vergessen werde. Er sagt, er fühlt sich ein bisschen wie Asterix, weil er betreibt da ein kleines Bio-Weingut mitten in der Provence und auf allen Seiten um ihn rum hat er millionenschwere globale Konzerne und er weiß gar nicht, wie er da marketingtechnisch mithalten soll. Aber sie schaffen es jetzt schon seit einigen Jahren, weil sie sehr umtriebig sind, weil sie machen zum Beispiel jetzt auch viel im Bereich Önotourismus, haben eine Event-Location auf dem Weingut aufgebaut, aber machen einfach sehr, sehr gute Rosés. Sie machen nicht nur Rosé, das ist so 70% ihrer Produktion. Sie machen auch Weiß und Rot und das ist in der Provence typisch. Das wird einfach mehr lokal getrunken als exportiert. Aber es ist wirklich ein tolles Beispiel für einen sehr trinkigen Provence-Rosé. Wie schon in der Einführung gesagt, die allermeisten Provence-Rosés basieren auf Grenache und werden dann gelegentlich noch um weitere Rebsorten wie Syrah, Mourvèdre oder weiteres ergänzt. So auch hier bei dem. Und das ist tatsächlich ein Wein, den man auch viel zu Hause bei mir im Kühlschrank findet. Denn meine Freundin ist aus Frankreich, sie hat in der Provence schon mal gearbeitet. Und das ist eines der Weine, die sie selber wirklich gerne trinkt. Und da muss im Sommer dann immer eine Flasche kühl sein, weil das genießt sie sehr zum Feierabend auf der Terrasse, sei es allein oder mit Freundin. Und kann man zum Essen nehmen, muss man aber gar nicht zwingend. Weil das ist eher so für mich der typische, leichte, trinkige Rosé-Stil. Wie gefällt er euch denn?
Also ich finde, wenn ich nur schon im Glas schmecke, was mir schon sehr gefällt, ohne dass ich jetzt schon einen Schluck genommen habe, ist, dass er eben nicht so das kitschige Rosé-Gefühl irgendwie ein bisschen verbreitet, sondern ja, schon gewisse Würzigkeit rauskommt, aber eigentlich noch dezent ist. Oder? Ich habe es ja nicht gern, wenn schon das Süßliche vom Rosé irgendwie so ein bisschen aus dem Glas rausduftet. Und das finde ich schon mal extrem wohltuend.
Ja, wunderbarer Trinkfluss, schöne Frucht. Jetzt nicht irgendwie, weißt du, so super duper komplex, aber auch nicht irgendwie, ja, einfach, er ist da, man kann es trinken, muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich finde das eine tipptoppi Sache. Und ich verstehe auch, wenn man sagt, hey, dazu muss ich jetzt nicht unbedingt etwas essen, sondern einfach ein gutes Gespräch führen und ein Schlückchen trinken.
Wenn man was dazu essen möchte, dann kann man da auch bei einfachen Speisen bleiben. Also ich könnte mir zum Beispiel was Frittiertes vorstellen, wenn ich so ein Fritto Misto habe oder Calamari oder ähnliches. Das wäre was, das könnte ich so auf der Terrasse nebenbei dazu genießen.
Ja, nicht überwürzt.
Genau. Und nicht einfach wahnsinnig komplex, sondern wirklich ein leichter, trinkfreudiger Rosé. Es gibt innerhalb des Weinguts natürlich noch Steigerungsformen. Die sind dann aus den älteren Reben in kleiner Produktion. Da kommt dann auch Holz zum Einsatz. Das wird dann deutlich komplexer. Aber hier war wirklich die Idee, so einen Stil zu zeigen, der einfach leicht und sommerlich ist.
Ist aber doch, würde ich jetzt sagen, eher ein zurückhaltender Wein. Also ist nicht einer, der dich jetzt gerade völlig im Gaumen überfährt. Also das würde doch dafür sprechen, dass man da essensmäßig einen klaren Kontrapunkt setzt.
Ich würde mich da noch mal so an ein, zwei der Grundregeln erinnern, die man bei Food & Wine Pairing im Kopf behalten darf, nicht muss, aber darf. Und das wäre für mich schwere Weine zu schweren Speisen, leichte Weine zu leichten Speisen. Und so würde ich hier auch vorgehen. Der Wein ist relativ zart, relativ leicht, da bin ich voll bei dir. Entsprechend würde ich aber bei der Speise nicht zu kräftig werden. Der braucht schon so leichtere sommerliche Gerichte, ich sag mal ein Carpaccio oder ähnliches oder ein leichtes Sashimi. Aber sobald ich dann mit zu viel Wasabi oder zu viel Sojasauce arbeite, werde ich nicht mehr viel vom Wein spüren und der wird eher wässrig. Deswegen wäre hier mein Tipp schon, wenn ich so einen fruchtbetonten, süffigen Rosé habe, nicht zu komplex, nicht zu kraftvoll bei der Speise werden.
Gehen wir noch ein bisschen so in die Hausmannen-, Hausfrauen-Küche rein. Was würden da so ein bisschen passen zu Sachen, die ich einfach so gerade im Kühlschrank hätte?
Also spontan denke ich jetzt zum Beispiel in Italien. Weißt, es gibt doch die Alici in Zitronensaft eingelegt.
Ich kenne Alici ehrlich gesagt nicht.
Was Alici, ist Alici? Das sind, ich bin jetzt aber nicht sicher, sind es kleine Sardellen oder nicht. Weil es ist eingelegt in Zitronensaft, zum Teil auch noch ein bisschen Öl. Aber es ist nicht wahnsinnig gewürzt, sondern es hat eigentlich nur das, den Grundgeschmack und das Fleisch vom Fisch bleibt weiss. Und ich jetzt könnte mir vorstellen, aufgrund von der Frucht und so, das könnte noch gut zusammengehen, weil es relativ subtil ist.
Das machst du uns dann hoffentlich bald, damit wir es mal kennenlernen. Aber ja, so wie du es beschreibst, kann ich es mir gut vorstellen, definitiv. Sonst Dinge, die im Kühlschrank sind, also ganz plakativ Erdbeeren. Wenn ich einfach eine Schale frische Erdbeeren habe oder auch Erdbeerkuchen oder ähnliches, das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ich bei herzhaften Gerichten bin, ich finde so ein leichter sommerlicher Salat, wo ein bisschen Grapefruit dabei ist, das kann ich mir gut vorstellen. Eben, also ich finde, frittieren ist jetzt nicht so aufwendig, da kann man schon auch zu Hause das leicht machen, das könnte ich mir gut vorstellen. Und Garnelen. Garnelen, sei es pur, sei es in einem Gericht, sei es an Nudeln dran, Garnelen und Rosé, das funktioniert immer ziemlich gut.
Und du meinst, wenn wir jetzt in Gassis am Hafen würden sitzen, dann liessen wir uns eine Platte mit rohen Meeresfrüchten und Fischler präsentieren.
Dann würde ich mal sagen, schwenken wir zum zweiten Wein über. Und da geht es wieder ein bisschen die Heimat, also die Schweiz und auch die Heimat vom Nagi ist Tessin. Und ganz konkret auf Morgotte, das ist ja am Luganersee eine wunderbare, schöne, kleine Gemeinde. Auch eine Gemeinde, wenn ich Morgotte höre, ein Ort, wo man in den 60er Jahren viele Stars hatte, auch durchaus aus Deutschland, die dort unterwegs waren. Ich glaube, ein paar sind sogar noch begraben. Also wir gehen ein bisschen in einen Tessiner Sehnsuchtsort und dort steht ja auch auf einem Hügel oben das Castello di Morgotte. Jetzt Nagi, du als Tessiner, du müsstest das ja eigentlich kennen.
Ja, kenne ich. Ist sehr nöch, dort, wo meine Familie herkommt. Morgotte ist ja auch bekannt, weil dort früher Boot zwischen Italien und der Schweiz verkehrt haben, auf die gegenüberliegende Seite. Und das, was du sagst, ich bin jetzt aber nicht sicher, ist es Morgotte selber oder zieht sich es dann nachher noch weiter rein von der Gemeindegrenze her, aber es ist so, es ist ein Hügelzug, der sich in den Luganersee reinzieht und so dann eigentlich die beiden Arme von dem See ausbildet. Mega bekannt, auch für die Weine, die dort gemacht worden sind früher schon und ja, jetzt natürlich auch für die Familie, die das Castello di Morgotte übernommen hat und sehr erfolgreich eigentlich gestartet ist mit einer Weingutsgeschichte, die aber immer noch relativ jung ist.
Genau, die Winzerin ist Gabi Giannini, die das Weingut gemeinsam mit ihrem Mann Maurizio Merlo, der heißt jetzt eigentlich Merlo, nur ohne T als Nachnamen, betreibt, haben ein tolles Team an Önologen auch dabei. Wie überall im Tessin ist Merlot die Rebsorte, die sie am meisten anbauen, aber es lohnt sich auch mal andere Weine von ihnen zu probieren. Und lange war Merlot ja nur als Rotwein im Tessin und dann haben alle angefangen, eben auch mal einen weißen Merlot, Merlot Bianco Rovere zu machen oder auch ein Rosé. Und mir war wichtig, das mal so als Konterpunkt zu den grünerschlastigen Rosés zu zeigen, weil ich finde, viele Rosés aus Bordeaux-Rebsorten, also sprich aus Merlot oder Cabernet, haben eine enorme Würze. Es gibt auch ein Bordeaux-Rosé, das vergessen wir immer, aber vor Ort wird das im Sommer viel getrunken. Es gibt in anderen Gebieten, die Bordeaux-Rebsorten anbauen, wie zum Beispiel Südafrika oder Kalifornien, tolle Rosés, aber eben auch im Tessin. Was zeichnet die für mich aus? Sie haben spürbar mehr Tannin, also mehr Bitternoten. Das heißt, du hast vorhin vom Grillieren gesprochen, das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Leichte Fleischgerichte vom Grill oder eben auch grillierte Fische. Und sie haben viel mehr Würze für mich. Beim ersten Glas bin ich sehr in dieser Blumigkeit, in dieser Fruchtigkeit gefangen. Beim zweiten habe ich viel mehr so weißen Pfeffer und ein bisschen Röstaromatik, ein bisschen Kräuter dabei. Und das ist dann was, wo man auch vielleicht mit einem leichten Geflügelgericht oder so konterkarieren kann. Da bin ich dann eher bei deiner Aussage, da muss man einen Konterpunkt zu setzen.
Und da hier könnte ich mir jetzt sogar noch eine Tessiner Spezialität dazu vorstellen. Formaggini. Das sind relativ frische Käse in der Regel. Die kann man nachher aber auch stehen lassen, bis sie innerlich flüssig werden. Aber ich würde sagen, wenn du so frische Formaggini hast, aus Geisskäse oder Kuhkäse, die tun wir dann normalerweise mit Pfeffer würzen und dann noch ein bisschen Sonnenblumenöl dran und tut das dann verdrucken und so auf ein geröstetes Stück Weissbrot draufstreichen und dann der Wein dazu. Das sage ich jetzt.
Nelly, du hast auch den Eindruck, er macht uns ein komplettes Menü zum Thema Rosé, oder?
Das ist wunderbar, ja. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibst du auch noch Formaggini ins Risotto rein.
Richtig.
Wäre das ein Match?
Mit einem Risotto glaube ich nicht. Das Risotto wäre zu too much, glaube ich.
Wir hatten ja kürzlich was gemeinsam probiert, was Rosé mit Risotto war. Das war ein relativ dunkler Rosé, ein Clarete aus Ribera del Duero. Und das war mit einem Hummer-Risotto. Und da sind wir wieder beim Thema Meeresfrüchte und Kraft. Das kann schon klappen, aber da brauche ich dann wirklich einen Rosé, der Power mitbringt, viel Farbe, viel Tannin und im besten Fall auch ein bisschen Holzausbau.
Ja, und der Clarete hat aber genau die Kraft gehabt, um das können wiegen. Bei dem hier, glaube ich jetzt, wäre ein Risotto unfair, finde ich.
Noch zwei Anmerkungen, die mir wichtig sind, euch mitzugeben zum beim Thema Rosé. Das eine ist Trinktemperatur. Rosé wird tendenziell immer eiskalt serviert und das macht bei den großen Brands, wo vielleicht nicht ganz so viel Substanz im Glas ist, auch Sinn. Es gibt aber ganz viele sehr ernsthafte Rosés, wie zum Beispiel die Beine, die wir heute im Glas haben. Klar sollte man die bei einem 30, 40 Grad warmen Tag auf der Terrasse nicht zu kalt oder zu warm servieren. Die werden im Glas schon schnell genug warm. Aber bitte, bitte macht keine Eiswürfel rein. Das ist so ein Appell von mir als Sommelier, weil dann hast du einfach nicht mehr viel, was vom Wein übrig bleibt. Der andere wichtige Hinweis ist für mich, traut euch auch mal ein Rosé reifen zu lassen. Viele fragen immer nur nach Rosé vom letzten Jahr, also sprich jetzt, wir strahlen das gerade ein 26 aus, dann fragen sie nach einem 25er Rosé. Aber es ist wichtig, auch mal Rosé mit Flaschenreife zu probieren, sprich nach 3, 4, vielleicht sogar mehr Jahren, weil dann kommt viel mehr Würze rein. Und das kennen wir ja von weißen Rotwein, dass man von dieser fruchtigen Primäraromatik übergeht in eine Sekundäraromatik vom Holz und später Tertiäraromatik von der Reife. Und das kann auch Rosé. Rosé hat die Möglichkeit zu reifen, wenn man ihn denn lässt. Und dann kommt auch mehr von dem ursprünglichen Rotwein raus. Und das ist was wirklich nicht zu kalt trinken, nicht zu jung trinken. Das wären zwei Bitten, die ich euch hätte beim Thema Rosé.
Und die zwei, die wir jetzt da heute getrunken haben, würdest du da auch Lagerungspotenzial sehen?
Beim Castello di Mocote sehe ich auf jeden Fall Lagerungspotenzial. Beim Caprice du Valentin oder Caprice du Clémentine du Valentin vielleicht nicht so sehr, aber bei anderen Weinen von Valentin auf jeden Fall. Wir haben von ihnen zum Beispiel sogenannte Grand Cuvée. Das ist ein sehr ernsthafter Wein mit viel Würze, einem leichten spürbaren Kellereinsatz oder Holzeinsatz. Und das, was wo ich sage, den mal reifen zu lassen, das macht richtig Spaß.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, beschließen wir mal die Rosé-Folge und mit den Rosés beschließen wir eben auch die Serie Perfect Match. Einfach nochmal zur Erinnerung, die Serie die hat angefangen im Oktober vom letzten Jahr. Dort haben wir dich, Marc, in ein Interview eingeladen gehabt und dann ist eben die Serie daraus rausgewachsen und jetzt haben wir bis im Sommer von diesem Jahr 2026 haben wir die Serie veröffentlicht. Ich habe es einfach wunderbar gefunden, dass wir mit dir jetzt auf jede Weinsorte ein bisschen eingehen und ein bisschen mal schauen, was passt zu Rotwein, was passt zu Sprudel. Und ich habe da durchaus ein paar Erkenntnisse mit rausgezogen. Wie geht es dir, Nagi?
Also für mich war es eine wunderbare Reise gewesen. Danke, Marc. Weil das eine ist, sich Gedanken zu machen und vielleicht auch mal darüber zu unterhalten, ja, was zusammenpasst. Und das andere ist halt schon auch, weißt, bei dir merkt man, du hast das Handwerk gelernt. Das ist nicht nur deine Passion, es ist dein Beruf. Du bist da noch eins ganz anders drin. Und ich finde, wir haben super viel dürfen lernen. In dem Sinn, danke vielmals.
Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Es hat mich viel Spaß gemacht, weil ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr dem Thema Food and Wine Pairing ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt habt. Mir ist aber auch wichtig, nochmal zu betonen, habt Spaß mit dem Thema, ihr, die da draußen zuhört, weil es soll nicht zu verkopft sein, es soll nicht zu viel Regeln geben. Wir wollten euch ein paar Ansätze mitgeben, aber am meisten Spaß hat man eigentlich, wenn man experimentiert, muss dann mit ein paar anderen Weinfreunden, so wie uns dreien hier, diskutiert und sagt, Mensch, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und das hat richtig Spaß gemacht und das machen wir nochmal. Deswegen genießt's.
Wunderbar. Ich würde sagen, bei dem Belömmers, ich würde nicht ausschliessen, dass wir den Marc vielleicht wieder irgendwann einmal hören, weil wir haben ihn jetzt so ein bisschen an uns gewöhnt und seine Expertenstimme, die wird vielleicht auch künftig immer mal wieder gefragt sein. Also ich fände es cool, wenn wir dich einmal wieder bei den Weinbraten könnten hören. In zwei Wochen geht es weiter mit einer regulären Weinbraten-Folge. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.
Und tschüss, Marc.
Tschüss, Nagi. Tschüss, Nelly.